Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier unter Ihnen, unter euch sein darf. Ich möchte alle ganz herzlich grüßen, auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist etwas Schönes, dass man sich verbunden wissen darf, auch über mancherlei Unterschiede hinweg. Und wenn ich jetzt heute hier aus Süddeutschland, aus einer Brüdergemeinde komme und hier bei euch sein darf und morgen dann in einer russlanddeutschen Gemeinde ein paar Kilometer weiter, dann ist es einfach auch für mich ermutigend und schön zu sehen, dass der Herr Jesus immer noch diejenigen hat, die ihm treu nachfolgen wollen, die sein Wort lieben, so wie wir es auch gesungen haben, und die von seinem Wort auch erwarten, dass Gott Leben schenkt, Belebung, Erneuerung durch sein lebendiges und kräftiges Wort. Und das ist auch mein Gebet und meine Hoffnung und Erwartung für heute Abend. Wir haben uns einiges vorgenommen, ein Wagnis vielleicht auch ein Stück weit, nämlich einen Gang durch den zweiten Teil des Epheserbriefes, wobei ich versuchen möchte, mit Gottes Hilfe diesen zweiten Teil wirklich auch zu lesen, einiges zu erklären und auf manches etwas ausführlicher einzugehen. Ja? Es ist einfach auch in dem Bewusstsein, dass die Bibel, das Wort Gottes, wirklich auch Zusammenhänge zeigt und dass es manchmal auch wertvoll ist, mal so einen großen Bogen zu spannen. Meistens wird in den Predigten so vielleicht 2, 3, 4 Verse betrachtet und werden in die Tiefe ausgelotet. Das ist auch etwas Wertvolles. Mir liegt es jetzt mehr am Herzen, etwas größere Linien zu zeigen. Ich hoffe also, ihr habt alle eure Bibeln mit dabei zum Mitlesen und Nachschlagen, denn wir werden doch manches Bibelwort versuchen, miteinander auch zu vergleichen. Schrift soll durch Schrift ausgelegt werden, das hat schon Luther gewusst und schon vorher war das ein Punkt, der wichtig ist, und mit Gottes Hilfe wollen wir einfach den Epheserbrief etwas näher kennenlernen an diesen Abenden. Ja, vielleicht am Anfang auch etwas zum Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ja etwa 60 nach Christus von dem Apostel Paulus geschrieben worden, als er als Gefangener in Rom saß, unter Anklage, also durch den Kaiser letztlich auch die Frage war, ist er ein Aufrührer, einer, der das Römische Reich gefährdet? Es war die Möglichkeit, dass er wirklich auch das Todesurteil empfängt, aber wir wissen, dass er aus dieser Gefangenschaft noch einmal freikam und dass er noch einmal weiter das Evangelium verkündigen konnte, bevor er dann das zweite Mal gefangen genommen wurde und hingerichtet wurde als Märtyrer für den Glauben. Ja, er hat geschrieben aus dieser Gefangenschaft an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine Großstadt damals, eine sehr, sehr bedeutsame Provinzhauptstadt der Provinz Asia, im Gebiet der heutigen Türkei. Und Paulus war ja dort 3 Jahre lang gewesen. Das ist eigentlich, denke ich, einer seiner längsten Aufenthalte irgendwo. Er hat viel gelehrt, er hat viel auch investiert in diese Gläubigen. Wenn wir Apostelgeschichte 20 lesen, da sagt er, ich habe 3 Jahre lang Nacht und Tag jeden von euch unter Tränen ermahnt. Ich habe euch gelehrt, ich habe euch das Wort Gottes gesagt. Ich habe euch ermahnt, dass ihr dem Herrn Jesus nachfolgen sollt. Also er war sehr intensiv wirksam gewesen und es ist interessant, dass gerade dieser Gemeinde einer der tiefgründigsten Lehrbriefe geschrieben wurde, die das Neue Testament kennt. Den Korinthern musste er sagen, euch kann ich nur Milch bringen, ihr könnt die feste Speise nicht vertragen. Ja, sie waren noch fleischlich, sie waren als Christen nicht gereift, das ist ja auch unser Thema heute. Aber den Ephesern konnte er tiefgründige Einsichten über die Ratschlüsse Gottes schreiben. Wir können ja den ersten Teil des Epheserbriefes nur kurz streifen, aber dort redet er von dem Geheimnis des Christus, von der Gemeinde als einer neuen Einrichtung in den Heilsplänen Gottes und zeigt, was für Segnungen die Gläubigen, die dem Herrn Jesus angehören, durch den Glauben empfangen haben. Es war so, dass sie sozusagen ganz, ganz reich beschenkt waren durch ein reiches Erbe und sie wussten eigentlich noch gar nicht ganz genau, was sie da alles geerbt hatten. Ja, so geht es ja manchen Menschen im Natürlichen auch, dass sie gar nicht recht wissen, was für Schätze sie geerbt haben und man ihnen das erst erklären muss. Und so macht es Paulus auch bei den Ephesern. Er zeigt ihnen, was Gott der Vater in seinen Heilsplänen alles an wunderbaren Segnungen für sie bereit hatte, wie Gott sich die Gemeinde gedacht hatte, was für eine Bestimmung die Gemeinde hatte. Und dann im zweiten Teil, den wir miteinander ausführlicher betrachten wollen, kommt Paulus dann zur Praxis. Zunächst zeigt er ihnen, schaut her, was euch Gott durch seine Gnade geschenkt hat, weil ihr jetzt an den Herrn Jesus gläubig geworden seid. Und dann sagt er, schaut, wenn ihr das alles geschenkt bekommen habt, dann solltet ihr auch so leben, dass ihr dem Plan und den Gedanken Gottes entsprecht und dass ihr auch dieses Herrn würdig lebt, der sein Leben für euch hingegeben hat am Kreuz. Und das ist dieser zweite Teil, da geht es um den Wandel, um das praktische Leben der Christen in der Gemeinde, im Alltag, im zwischenmenschlichen Umgang, in der Ehe. Da werden wir auch noch drüber hören, morgen Abend. Ja, möchte vielleicht doch einmal auch die ersten drei Kapitel ganz überblicksweise streifen, damit wir wenigstens ein bisschen etwas davon in Erinnerung haben, was Paulus den Gläubigen in Ephesus alles mitgeteilt hat. Und wir wollen daran denken, das waren Offenbarungen Gottes. Es waren nicht die Gedanken des Paulus, sondern es waren gewaltige Gedanken Gottes, die er seinem Werkzeug, dem Apostel Paulus, geoffenbart hat. Die Bibel ist nicht Menschenwort, die Bibel ist vom Himmel her geoffenbartes Gotteswort. Die Bibel zeigt uns Dinge, die der Mensch mit der größten Anstrengung seiner Vernunft niemals selbst herausgebracht hätte. Zum Beispiel solche Dinge, wie wir sie dann lesen, was Gottes Gedanken bei der Einrichtung der Ehe waren, im Verhältnis zwischen Mann und Frau, da würde kein Mensch drauf kommen, auch kein gelehrter Professor. Das sind die Gedanken Gottes. Und sie werden uns mitgeteilt durch Paulus, dieses gesegnete Werkzeug des Herrn. Ja, Paulus fängt eigentlich an mit einem Lob. Und immer wieder finden wir in diesem Epheserbrief, dass Paulus mitten aus der Lehre ins Gebet übergeht. Es wäre schön, wenn uns das auch ein Stück so ginge, dass wir innerlich danken müssen und Gott preisen über dem, was Gott uns alles geschenkt hat. Er fängt also an in Vers 3, Kapitel 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also Paulus macht einen Höhenflug. Er geht in die himmlischen Regionen. Er ist nicht auf der Erde. Ja? Er geht sozusagen die Gedanken Gottes aus der Vogelperspektive, aus der himmlischen Perspektive an. Und er zeigt, was Gott alles seinen geliebten Kindern, den Gläubigen, die an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, die sich bekehrt haben zu ihm, was er ihnen alles geschenkt hat. Er sagt, dass sie auserwählt wurden vor Grundlegung der Welt. Allein ein Gedanke, wenn wir dem nachdenken, da können wir nur staunen, dass Gott bereits an die Rettung der Sünder gedacht hat, bevor die erste Sünde geschehen war, ja, bevor diese Welt überhaupt geschaffen worden war. Ja, das zeigt die Allwissenheit Gottes und auch seine große Barmherzigkeit. Er wollte, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Das heißt, wir dürfen Söhne Gottes sein. Christus ähnlich und wie der Herr Jesus Christus, der geliebte, eingeborene Sohn, so dürfen wir durch ihn auch Söhne sein, die sagen, Abba, lieber Vater. Ich hoffe, wir können das alle von Herzen sagen. Wenn nicht, wenn wir Gott noch ferne stehen und ihn als den unnahbaren, heiligen Gott allein kennen, nicht als den gnädigen, barmherzigen Vater, dann möchte doch der Herr schenken, dass in diesen Tagen das Wort Gottes auch solchen Menschen die Gnade Gottes groß macht. Ja, in ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wisst ihr, Paulus war selber ein Mensch, der war sich seiner Sünden sehr deutlich bewusst. Noch im Alter, in einer seiner letzten Briefe erinnert er sich, wie er die Gemeinde verfolgt hat und wie er eigentlich das Zorngericht Gottes verdient hätte und dass Gott sich über ihn erbarmt hat. dass er ihn begnadigt hat und alle seine Sündenschuld in einem Augenblick weggewaschen hat, als nämlich Paulus sich bekehren durfte zu dem Herrn Jesus. Und das war ihm groß und es blieb ihm groß sein ganzes Leben lang. Und dieser Loskauf, die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, das war ihm kostbar. Das sehen wir immer wieder in seinen Briefen. Ich hoffe, es ist auch uns etwas Kostbares, etwas, für das wir jeden Tag neu Gott danken. Wir haben die Vergebung der Übertretung. Jeder Mensch übertritt Gottes Gebote 100-fach. Wenn wir die Lupe nehmen, noch öfters. Ja, es kommt immer darauf an, wie genau wir schauen. Wisst ihr, manche Menschen, die haben einen sehr großzügigen Blick im Hinblick auf die Sünde. Die sagen, oh, ich bin kein Sünder. Ich habe noch nie jemand umgebracht. Ich habe noch nie betrogen. Von den Steuererklärungen im Finanzamt mal abgesehen. Ich habe noch nicht gelogen. Wisst ihr, dass das eine Lüge ist, wenn das jemand sagt? Wisst ihr, wann man anfängt zu lügen? Wir haben 10 Kinder zu Hause. Wir sind gesegnet mit einer großen Familie. Und wisst ihr, wann die erste Lüge kommt? Im Normalfall kurz nachdem die Kinder gelernt haben zu sprechen. Ja, das dauert nicht lange. Mit 2 Jahren hat noch jedes Kind das erste Mal gelogen. Ich war es nicht. Das war vielleicht für viele die erste Lüge. Versteht ihr? Der Mensch übertritt die Gebote Gottes. Es kommt nur darauf an, wie genau wir gucken. Ja, dann werden wir uns alle plötzlich als große Sünder vor Gott sehen. Und dann wird es uns groß, dass ein gnädiger Gott um des Blutes Jesu Christi willen solchen Sündern alle Schuld vergeben und vergibt. Ja, das war Paulus groß. Das wollte er den Ephesern noch einmal vor Augen stellen. Er hat geredet von den Vorsätzen Gottes. Er hat Gott genannt, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott ist souverän. Er ist allmächtig. Wir können nicht zu Gott sagen, was willst du denn? Warum hast du mich so geschaffen? Sagt Paulus im Römerbrief. Es geht nicht. Ja. Gott weiß, was er tut. Er hat die Dinge völlig im Griff. Er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Und wenn wir uns gegen Gott auflehnen, dann sind wir die größten Toren. Das Beste ist wirklich anzuerkennen, dass Gott und seine Wege weise und gut sind. Daran erinnert Paulus auch im weiteren Teil des ersten Kapitels. Und es ist so wunderbar, dass er zeigt, dass die Gemeinde erkennen soll, was Gott ihnen alles an Reichtümern in Christus gegeben hat. Und da betet er, Vers 15 vom ersten Teil, er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Dass ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also Paulus sieht auch, dass wir trägen Herzen sind. Dass wir die Segnungen, die Gott uns eigentlich gegeben hat in dem Herrn Jesus, oft gar nicht richtig begreifen können. Ja? Wir laufen in den Alltag als Christen und wissen oft gar nicht, sind uns oft gar nicht dessen bewusst, wie überreich wir beschenkt sind. Sonst müssten wir eigentlich alle vor Freude strahlen. Ja? Aber oftmals vergessen wir das, oftmals ist uns, was weiß ich, das kaputte Möbelstück oder der Tadel vom Chef wichtiger und größer als die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ja? Und deswegen betet auch Paulus, ja, dass wir doch tieferes Verständnis bekommen von dem, was Gott uns geschenkt hat, von dem Reichtum, den wir in dem Herrn Jesus haben. Und im zweiten Kapitel erinnert er noch einmal daran, was wir von Natur aus waren. Auch das möchte ich kurz noch mal mit uns anschauen. Er sagt nämlich, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches in der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gibt es bei dir schon dieses Einst und Jetzt? Kann man wirklich sagen, es war einmal, dass ich tot war in Übertretungen und Sünden, fern von Gott? Oder muss man sagen, das ist noch gar nicht Vergangenheit? Der Herr Jesus jedenfalls will, dass wir dieses Leben in der Sünde und in der Schuld hinter uns lassen. Und er möchte uns das schenken, jedem, der sich an den Herrn wendet, der sich zu dem Herrn bekehrt und sein Leben ihm völlig übergibt und anvertraut, dem will er die Sündenschuld vergeben. Und das sagt Paulus in Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ja, das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Natürlich, jeder sündige, von Gott ferne Mensch lebt. Ne? Kann sagen, ja, ich bin doch gar nicht tot. Ich lebe doch, ich lebe gut, sagen manche. Ja? Mir macht es Spaß. Aber Paulus sieht die Dinge mit Gottes Augen. Und da kann ein Mensch noch so lebendig sein und noch so viele Dinge tun und viele dieser von Gott fernen Menschen laufen getrieben durch das Leben. Sie müssen begehren, sie müssen etwas Tolles erleben, sie müssen etwas Schönes für sich tun und merken gar nicht, dass sie innerlich im tiefsten ihres Herzens tot sind. Dass da keine Beziehung zu dem lebendigen Gott ist, der sie doch geschaffen hat, der ihnen das Leben gegeben hat. Sie sind tot in Übertretungen und Sinn. Und sie suchen das Leben an der falschen Stelle. So ging es mir auch, bis ich im Alter von 30 Jahren den Herrn Jesus finden durfte. Viele Jahre habe ich das Leben wo ganz anders gesucht und nicht gefunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes einmal recht erkennen. Gott hätte an jedem Menschen, der so ohne ihn lebt, seinen Zorn ausüben können, ihn vertilgen können und es wäre nur gerecht. Aber er ist reich an Erbarmen. Gott wollte nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und das stellt Paulus ganz groß vor die Augen der Epheser, wie groß die Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist. Und dann geht Paulus ein auf das, was Gott geschaffen hat aus einstigen Sündern. Etwas ganz Geheimnisvolles und Großes, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und das ist ein Wunder. Das sieht man nicht. Ne? Hier sind da einfach nur lauter Leute, die sitzen in Stuhlreihen. Ja? Das ist aber nicht die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist nur etwas Äußerliches. Aber was gewaltig ist, dass da Menschen, die früher jeder für sich gelebt haben, jeder in seinen Sünden gelebt haben, jeder ohne Gott und oftmals manche miteinander verfeindet oder zumindest gleichgültig gegeneinander, dass solche Menschen durch die Bekehrung und den Glauben an den Herrn Jesus jetzt plötzlich durch ein inneres Band zusammengehalten werden. Das ist für mich immer wieder staunenswert und schön. Gerade zum Beispiel mit den russlanddeutschen Geschwistern verbindet mich eine herzliche Liebe und Beziehung. Und nun haben die eine völlig andere Vergangenheit. Im Gegenteil, ich war früher mal Marxist und Kommunist und die wurden durch die Kommunisten schlimm verfolgt. Ja? Wir haben alle möglichen Gegensätze. Aber wenn wir uns begegnen als gläubige Christen, dann haben wir ein Band der inneren Verbundenheit. Und das ist etwas Wunderbares. Das, was uns vereint, ist das Wesentliche, nämlich die Liebe zu dem Herrn Jesus. Der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt, das Verlangen, Gott zu ehren, das verbindet uns. Und das war noch viel gewaltiger damals zur Zeit des Paulus. Ihr könnt euch keinen größeren Gegensatz vorstellen als den zwischen Juden und Heiden. Die Juden, das Volk Gottes des alten Bundes, die abgesondert leben mussten, die nicht bereit waren, das Haus eines Heiden zu betreten, weil sie sich sonst verunreinigt hätten. Und dann die Heiden, die die Juden gehasst haben meistens, verachtet haben, wegen ihren so seltsamen Sitten und ihrer Absonderung. Und nun plötzlich bekehren sich ein Jude und sein heidischer Nachbar zu Christus. Und dann kommt der Jude zu diesem heidnischen Nachbar in sein Haus und isst mit ihm und umarmt ihn und gibt ihm womöglich noch einen Bruderkuss und hat Gemeinschaft mit ihm. Es war eine Revolution. Es war ein Wunder Gottes. Warum war das möglich? Weil die Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus und das göttliche Leben, das sie beide empfangen hatten, das war viel wichtiger als ihre natürliche Herkunft. Das hat sie zusammengeführt, über diese Grenzen hinweg. Und davon redet Paulus, dass nämlich Juden und Heiden durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus plötzlich zusammengefügt wurden zu einem himmlischen Organismus, zu einem geistlichen, göttlichen Gebilde. Es bestand aus lauter sterblichen Menschen. Die haben deswegen nicht ausgeschaut wie die Engel. Ja, ganz normal. Aber innerlich waren sie anders geworden und neu geworden. Schaut, darin besteht Christentum, ihr Lieben. Nämlich, dass wir innerlich neu werden. Nicht, dass wir in eine christliche Gemeinde gehen. Nicht, dass wir Bibel lesen, so gut es ist, und dass wir fromm aussehen, sondern dass unser Herz verwandelt wird durch eine innere Revolution, durch eine innere Erneuerung, dadurch, dass der Herr Jesus Christus persönlich in unser Herz einzieht, weil wir ihn aufgenommen haben, weil wir unsere Knie vor ihm gebeugt haben. Darin besteht wahres Christsein. In dem innerlichen Leben aus Gott, das Gott dem schenkt, der Buße tut, der von Herzen umkehrt und der den Herrn Jesus als Herrn und Erlöser annimmt. Und das hatten sie alle erlebt. Und Paulus erklärt ihnen, jetzt schaut her, Gott hatte einen Plan mit dem, was ihr erlebt habt. Gott wollte einen Leib schaffen, einen Organismus, der untereinander verbunden ist durch den Heiligen Geist und der verbunden ist mit dem auferstandenen Herrn Jesus zur Rechten Gottes im Himmel. Also ein Leib, dessen Glieder auf der Erde sind und untereinander verbunden sind, obwohl sie noch so unterschiedlich sind, und das Haupt, von dem alles gesteuert wird und alles abhängt, das ist im Himmel oben. Und das ist die Gemeinde. Ja? Paulus zeigt, sie ist der Leib des Christus und das Haupt ist der Herr Jesus selber. Und das bedeutet, da wurden Menschen zusammengefügt zu einer wunderbaren Einheit. Und noch größer war, diese Gemeinde sollte der Tempel des lebendigen Gottes sein. Der Tempel des Alten Testaments war ein äußerlicher Steinbau. Der war beeindruckend, aber nur aus toten Steinen gemacht. Und nun sagt Paulus, Gott hat etwas ganz Neues gemacht. Er hat einen Tempel, eine Wohnstätte sich gebaut, eine Anbetungsstätte aus lebendigen Steinen. Das stammt nur wieder von Petrus, ja, aber auch aus der Bibel. Lebendige Steine, wiedergeborene Menschen, in denen der Geist Gottes wohnt. Und in der ganzen Gemeinde ist Gott gegenwärtig. Schaut, das ist das, was wir glauben. Wo wir vorher als Brüder zusammen waren, da hat einer gebetet, ganz mit Recht, Herr Jesus, wir danken dir, dass du jetzt heute Abend gegenwärtig bist, nach deiner Verheißung. Ja? Warum? Weil wir als Gemeinde der Tempel des lebendigen Gottes sind und Gott ist gegenwärtig in der Mitte der Seilen. Ja? Und das gab es früher nicht. Ja? Es gab es früher mal, dass die Wolkensäule herabkam, dass die Herrlichkeit des Herrn für eine gewisse Zeit den Tempel erfüllt hat. Das war ein Zeichen. Aber in der Form, wie wir das erleben dürfen, gab es das früher nicht. Das ist etwas Neues, was Gott getan hat mit der christlichen Gemeinde. Und das hat Paulus den Ephesern gesagt. Schaut, das waren die Pläne Gottes mit euch. Ihr seid verbunden mit dem himmlischen Herrn. Ihr seid nicht nur solche, die Vergebung erlangt haben. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid letztlich, ihr habt Gemeinschaft mit dem Herrn im Himmel und ihr seid hier auf der Erde ein Tempel Gottes und der Leib des Christus. Und was heißt der Leib eigentlich? Tja, dass wir die Organe sind, durch die der Herr Jesus seine Aufträge durchführt. Ja? Wenn ich jetzt nach dem Glas Wasser greifen will, dann gibt mein Kopf der Hand den Befehl. Und dann kann ich trinken. Wenn jetzt mein Kopf den Befehl geben würde und die Hand würde gar keine Verbindung haben zu meinem Kopf, keine Nervenverbindung, dann wäre es nicht passiert. Dann hätte ich die Handlung nicht ausführen können. Also Christus will, dass Menschen errettet werden. Aber Christus benutzt nicht Engel dazu, sondern er benutzt seinen Leib, um die Botschaft des Evangeliums an andere weiterzugeben. Das heißt, dich und mich, alle die, die echte gläubige Christen sind. Ja? Leib heißt, die Dinge, die Christus im Himmel will, die sollen wir auf der Erde gehorsam ausführen. Ja? Wir sind die Ausführungsorgane des Willens Gottes auf der Erde. Das ist Leib. Ja? Und wir sollen in ständiger Abhängigkeit von unserem Haupt leben und jeden Impuls des Hauptes umsetzen in eine Aktion. Ne? So funktioniert ein gesunder Mensch. Sonst könnten wir alle nicht Auto fahren und nicht arbeiten und viele andere Dinge auch nicht tun. Ja? Und so sollte die Gemeinde auch funktionieren, dass Christus einen Auftrag gibt: Geh zu deinem Nachbarn und gib ihm Zeugnis von mir. Ich? Nein. Ausgerechnet zu meinem Nachbarn? Nee, das geht doch nicht. Ja? Schaut, so funktioniert Leib des Christus, dass wir uns senden lassen und gebrauchen lassen von dem Herrn. Dass wir fragen: Herr, was ist dein Wille für mich? Und dass wir es dann auch wirklich tun, im Gehorsam, im Vertrauen auf die Kraft, die der Herr Jesus uns dazu gibt. Ja. Leib des Christus, ein Geheimnis. Ja, und wenn wir jetzt zu Epheser 4 kommen, dann kommen wir nach einem Höhenflug zur Praxis auf der Erde. Paulus zeigt also erst die Pläne Gottes, die Segnungen Gottes für die Christen und dann sagt er: Schaut her, und wenn ihr das jetzt alles umsetzen wollt, dann müsst ihr bestimmte Dinge beachten. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo unser viertes Kapitel ansetzt, wo ich auch versweise, abschnittsweise mal weiterlesen will, was der Epheserbrief uns dazu sagen möchte. Ich lese mal Epheser 4 ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus knüpft also an all das, was Gott den Ephesern aus Gnade geschenkt hat. Und dann sagt er: Schaut her, wenn ihr das alles bedenkt, dann sollte euch das ein Ansporn sein, dass euer Lebenswandel, euer ganz praktischer Alltag davon geprägt wird, was der Herr Jesus an euch getan hat. Das muss man sehen, dass ihr Christen seid. Das muss sich äußern in unserem ganz praktischen Umgang miteinander und mit den Menschen, dass wir neu geworden sind, dass wir Vergebung der Sünden haben. Wenn ich weiß, dass mir meine Schuld und Sünde vergeben ist, dann kann ich zum Beispiel meinem Nachbarn, mit dem ich vielleicht Streit habe wegen irgendeinem Grundstückle oder einem Zaun oder einem Baum oder sonst irgendetwas, dann kann ich ihm nicht Unvergebenheit zeigen, nachtragen, Streit behalten. Oder, das geht nicht. Ja. Wenn ich erkannt habe, was der Herr an mir getan hat, dann wird es mein Herz und meine Herzenshaltung zu den anderen Menschen verändern. Und deswegen fängt Paulus da ganz konkret an. Und er sagt: Ihr sollt mit Demut und Sanftmut und Langmut untereinander leben. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir natürlicherweise sind. Ja? Kein Mensch ist von Natur aus demütig. Es gibt nur Leute, die spielen Demut und dann sagen die anderen Menschen mit Recht, das ist ein Heuchler, der ist noch schlimmer als die anderen. Ja? Gespielte Demut ist keine Demut. Aber echte Demut bedeutet, dass ich dem lebendigen Gott begegnet bin und seine Größe und Heiligkeit gesehen habe und in seinem Licht erkannt habe: Ich bin verkehrt, verdorben und ich bin nichts. Ja? Ich bin nichts. Nicht irgend so eine krankhafte Selbstablehnung, ja? Das ist damit gar nicht gemeint, ja? Sondern wenn ich Christus, den Herrn Jesus, wirklich ansehe, wie in der Bibel mir geoffenbart ist, und den ewigen Gott, dann erkenne ich, dass ich nichtig bin und verkehrt vor ihm. Und es demütigt mich. Und dann kann ich nur sagen, ja, die anderen sind kein bisschen nichtiger und verkehrter als ich, sondern wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja? Wenn ich noch selbstgerecht bin und stolz, dann nehme ich Anstoß am anderen und sage, also der ist mal auf jeden Fall 10-mal schlechter als ich. Ja? Wenn wir uns im Licht Gottes erkannt haben, dann können wir nicht mehr sagen, jemand anders ist schlechter als ich. Ja? Paulus sagt, ich bin der größte aller Sünder. Das sagt der Apostel. Ja? In sich selbst. Also das, Demut und Sanftmut, kommt eigentlich aus einer Begegnung mit dem lebendigen Gott her. Das ist also nichts, was wir lernen können als so ein eintrainiertes Verhalten. Ja? Sondern das ist etwas, was wir eigentlich empfangen, wenn wir wirklich Gott erkennen. Gott hat uns mit Langmut getragen. Mich hat Gott in meinem Sündenleben 29, 30 Jahre lang tragen müssen, bevor er mich in Gnade zu sich gezogen hat. Ja. Und danach musste er auch noch sehr viel Verkehrtes und Versagen langmütig tragen. Ja. Und wenn wir das wissen, dann lernen wir, die Sünden unserer Nachbarn, unserer Familienangehörigen, unserer Gemeindegeschwister, ihre Schwachheiten langmütig zu tragen. Denn Gott muss uns auch mit uns viel Geduld haben. Ja? Das ist die göttliche Perspektive. Ja? So wie Gott an euch gehandelt hat, so handelt doch ihr an euren Mitmenschen. Und was sehen die Mitmenschen dann? Dann sehen sie an uns nicht mehr den alten, ärgerlichen Adam, ja, den unfreundlichen, brummigen, egoistischen, sondern sie sehen etwas von der Liebe und Gnade Gottes. Das sollte unser Zeugnis sein im Alltag. Ja, von den ersten Christen hat man gesagt, weil sie das auch ernst genommen haben, seht, wie sie einander lieb haben. Ja? Den Heiden war das völlig wurscht egal, wenn da irgendjemand gelitten hat, der war nicht von der eigenen Sippe und war nicht von der eigenen Partei, dann hat man sich noch gefreut dran. Ja? Und die Christen haben sich gegenseitig geholfen, haben Opfer auf sich genommen, um dem anderen zu dienen. Und das hat die Menschen beeindruckt, die Menschen ohne Gott. Weil Gott jeden Christen erlöst hat aus Gnade, deshalb sollten wir die Einheit des Geistes bewahren in dem Band des Friedens. Gottes Geist hat uns eins gemacht. Wir haben uns einander nicht rausgesucht. Ja, manchmal interessant, was da alles für Gegensätze zusammenkommen in der Gemeinde Jesu Christi. Aber wenn man geistlich lebt, dann gibt es eine wunderbare Ergänzung und dann gibt es nicht diese hässlichen Streitigkeiten und diese Zerrissenheit. Aber dort, wo Christen fleischlich leben, wo sie nicht nahe beim Herrn bleiben, dort gibt es das eben leider doch. Und dann wendet sich oft die Welt enttäuscht ab und sagt, ach, die sind auch nicht besser als wir. Das ist traurig. Das sollte nicht so sein. Und nun zählt Paulus auf, was Gott getan hat und was uns eigentlich auch ein Ansporn sein sollte, diese Einheit unter den Gläubigen in der Gemeinde zu bewahren. Wir haben sie nicht gestiftet. Wir können sie nicht basteln und machen. Wir sollen sie bewahren, sie nicht kaputt machen. Das erwartet Gott von uns. Er hat die Einheit gestiftet und gewirkt. Nun sagt er, ein Leib, nämlich die Gemeinde, der Leib des Christus, und ein Geist, nämlich der Geist Gottes, der in jedem wahren Gläubigen wohnt. Also ein echter Christ bist du dann, wenn du sagen kannst, jawohl, ich habe mich bekehrt und ich habe den Heiligen Geist empfangen. Da ist in mir etwas anders geworden. Ich bin von Neuem geboren worden durch den Geist Gottes. Das ist wahres Christentum. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Was ist denn die Hoffnung der Gemeinde? Dass der Herr Jesus Christus bald wiederkommt und dass er alle Gläubigen, alle, die wahrhaft ihm gehören, zu sich nimmt in den Himmel und sie dort zu einer himmlischen Brautgemeinde macht, die nur herrlich ist. Das ist die Hoffnung. Und Paulus sagt, guck mal her, und das sollten wir uns auch sagen, schaut, wenn ihr da oben im Himmel eins sein könnt, wenn Gott euch dann zusammenfügt, sodass überhaupt keine Trennung und kein Gegensatz mehr möglich ist, solltet ihr da nicht hier auch schon zusammengefügt sein und eins sein in Liebe? Ja? Wenn ihr so eine Hoffnung habt, dann seid doch schon hier eins und liebt einander und ertragt einander. Das ist das, was Paulus ihnen vorhält. Ein Herr. Wisst ihr, Jesus Christus ist der Herr. Das liest sich so leicht, das sagt sich so leicht, aber was bedeutet denn das? Jesus Christus ist derjenige, der das Sagen hat in meinem Leben. Das ist eigentlich das Bekenntnis jedes wahren Gläubigen. Aber der Herr Jesus hat seinen Jüngern schon sagen müssen, was nennt ihr mich? Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Das ist die Not. Die Not auch in der Christenheit. Der Herr Jesus ist Herr über unser Leben. Und er hat einen zweifachen Anspruch an jeden Christen. Wir sollten uns das immer wieder bedenken. Er hat den Anspruch, weil er derjenige ist, durch den alle Dinge geschaffen sind. Der Erstgeborene, der eingeborene Sohn, der Herrlichkeit hatte von Ewigkeit her. Durch ihn ist die ganze Welt geschaffen. Sie gehört dem Herrn, dem Sohn, wie dem Vater. Alles, was dem Vater gehört, das gehört auch mir, konnte der Herr Jesus sagen. Ja? Er hat Anspruch auf unser Leben, weil wir seine Geschöpfe sind, weil wir den Lebensodem, den wir oftmals missbrauchen, um zu sündigen und eigenmächtig zu leben, den haben wir von dem Herrn Jesus empfangen. Und es kann morgen sein, dass dieser Lebensodem weggenommen wird und dann sind wir nur noch Staub. So ist es nämlich. Jesus Christus ist der Herr über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung. Über alle die, die ihn nicht anerkennen und die über ihn spotten, ist er Herr. Und dann ist er für die Gläubigen noch in einem weiteren Sinn Herr. Weil er uns durch einen überaus teuren Preis erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Deshalb ist er Herr. Deshalb ist er der, der auch sagen soll, was wir tun und wie wir leben. Und es ist eine große Not heute unter den Christen, dass viele ihr eigenes Leben leben, ihre eigenen Entscheidungen treffen, tun, was sie für richtig finden, anstatt wirklich den Willen des Herrn Jesus zu erforschen und zu tun. Er steht im Wesentlichen geschrieben hier in diesem Wort. Und er wird denen durch den Geist Gottes geoffenbart, die wirklich danach suchen. Ja, dann gibt es eine innere Geistesführung. Habt ihr das schon erlebt? Dass der Herr führt? Dass der Herr Nein sagt zu gewissen Wegen und Ja sagt zu anderen Dingen, dass man sein Leben wirklich führen kann in einer spannenden und wunderbaren Abhängigkeit von einem treuen Herrn, der uns führt und leitet in allen möglichen Entscheidungen. Hauskauf, Berufswahl, ganz besonders der Eheschließung, da kommen wir noch drauf. Ja, solche Dinge dürfen wir dem Herrn Jesus hinlegen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Es gibt nur einen Gott. Heute wird es ja oft falsch dargestellt, als sei das derselbe Gott von allen Religionen. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er ist der allein wahre Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und alle anderen Götter der Heidenvölker sind nichtige Götzen. Das ist die biblische Wahrheit und die bleibt auch so. Ja? Nicht alle Völker beten den einen Gott an, das ist einfach nicht wahr. Ja? Sondern der eine Gott hat sich geoffenbart in seinem Sohn und diejenigen, die durch seinen Sohn zu ihm kommen, die sind wahrhaftig Kinder Gottes und haben ihn erkannt. Und die, die nicht den annehmen, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu dem Vater außer durch mich. Die kommen auch nicht zu dem Vater, sondern zu einem falschen Gott und enden im Verderben. Das ist die biblische Wahrheit. Das muss man auch deutlich sagen. Und deswegen, Paulus sagt hier, es gibt einen Gott, aber er ist nur der Vater aller Gläubigen. Er wohnt in uns, aber nicht in allen Menschen. Das ist eine falsche Religion und eine Irrlehre zu sagen, Gott ist der Vater aller Menschen. Gott ist der Schöpfer aller Menschen, aber nicht der Vater aller Menschen. Ja? Gott ist der Vater nur der wahren Gotteskinder. Ja. Und nun geht Paulus weiter. Er hat die Gemeinde im Blick, die Auferbauung der Gemeinde, das gesunde Wachstum dieser Gemeinde, die Gott gegründet hat. Und nun sagt er, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Also hier ist die Rede von der Verherrlichung und Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus nicht nur gekreuzigt wurde und gestorben ist, sondern er ist auferweckt worden und er ist versetzt worden in die himmlische Herrlichkeit und er lebt zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist die biblische Wahrheit und das biblische Zeugnis. Und von dieser Herrlichkeit aus regiert er die Gemeinde, leitet er die Gemeinde und er gibt Gaben in der Gemeinde. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anders, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles erfülle. Also der Herr Jesus erfüllt alles. Er ist unaussprechlich groß und herrlich, allmächtig und wunderbar. Diesen Blick hatte Paulus. Diesem Herrn hat er gedient. Deswegen konnte er sich steinigen lassen, verspotten lassen, schlagen lassen. Und er ist immer wieder weitergegangen. Er hat sich nicht entmutigen lassen. Er hat nicht gesagt, ich wechsle den Beruf, ich habe keine Lust mehr. Sondern er hat immer wieder neue Kraft bekommen, weil er gewusst hat, dieser herrliche Herr, ihm darf ich dienen und er wird auch meinen Dienst ans Ziel bringen. Und dieser Herr hat in der Gemeinde Menschen zum Dienst berufen. Das ist jetzt das Thema des Apostels. Wie wird die Gemeinde denn erbaut? Wie kann die Gemeinde lebendig leben und gestärkt werden? Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also Paulus geht jetzt über zu diesem inneren Gemeindeleben. Wie kann dieser Organismus denn funktionieren? Nun ist es ganz wichtig. Er redet hier von der wahren Gemeinde. Und die wahre Gemeinde besteht aus allen den Menschen, die sich zu dem Herrn Jesus Christus bekehrt haben und wiedergeboren sind. Auf der ganzen Welt. Es gehören alle zu dem einen Organismus, dem Leib des Christus. Diese wahre Gemeinde dürfen wir nicht verwechseln mit irgendeiner Kirche, mit irgendeiner Organisation, mit irgendeinem Gremium, das von Menschen eingesetzt wurde. Ja? Menschen machen ihre Werke. Ja? Sie setzen ein Komitee ein. Sie wählen Abgeordnete. Sie bestimmen Bischöfe, Präsidenten, Kanzler, Regenten, was nicht alles. Aber in der wahren Gemeinde Jesu Christi gibt es keinen Papst. Das ist eine Anmaßung. Ja? Der Herr sagt, nennt niemand euren Vater, denn einer ist euer Vater, der in den Himmeln ist. Ja? Da wurden also nicht menschliche Ämter und Autoritäten aufgebaut, sondern es wurden lebendige Menschen, Diener, berufen. Paulus war Apostel. Er hatte die höchste Autorität, die man in der Gemeinde Jesu Christi überhaupt haben kann. Und doch schreibt er den Korinthern, ich will nicht herrschen über euren Glauben. Nein, ich will euch dienen. Und das hatte der Herr Jesus auch gesagt. Erinnert ihr euch? Er hat gesagt, bei den Mächtigen dieser Welt ist es so, dass sie herrschen über die Menschen, Gewalt ausüben über sie. Aber nicht so bei euch, sondern wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Knecht, aller Diener. So, das ist die Logik in der Gemeinde. Es gibt nur Diener. Es gibt keine Ämter, keine Beamten, keine Regenten, sondern Diener. Diener, die Gott mit geistlichen Gaben begabt hat. Apostel und Propheten, das waren die Gaben, die Dienstgaben der Grundlegung, des Anfangs. In Epheser 2 lesen wir, dass der Grund, das Fundament für die Gemeinde gelegt wurde durch die Apostel und Propheten. Ja? Wir haben heute keine neuen Apostel und Propheten mehr, wir haben nur noch lauter falsche Apostel und falsche Propheten und die haben einen Haufen Sekten gegründet. Ja? Was wir aber haben, ist das Werk der Apostel und Propheten hier in diesem Wort. Die Bibel ist geschrieben im Neuen Testament von den Aposteln und Propheten, die der Herr Jesus Christus wirklich berufen hat. Ja? Sie haben ihren Dienst im Wort Gottes für die Gemeinde der späteren Generationen hinterlassen. Was wir aber heute noch finden in jeder echten biblischen Gemeinde, in der wahren Gemeinde, es sind Evangelisten, Verkündiger der Heilsbotschaft des Herrn Jesus, Hirten und Lehrer. Ja? Keine Gemeinde kommt aus ohne Hirten und Lehrer. Ja? Und wie gesagt, der Hirte ist kein Herrscher, der Hirte ist ein Diener. Ein Diener des guten Hirten, der auch der oberste Hirte genannt wird in der Gemeinde. Ja? Nicht der Papst ist der oberste Hirte, sondern der Herr Jesus ist der oberste Hirte der wahren Gemeinde. Und er leitet seine Diener, er gibt ihnen Kraft zu dienen. Und wahrer Dienst bedeutet, dass wir die Gläubigen sehen als Heilige, als solche, die wirklich von dem Herrn Jesus errettet worden sind, für einen wunderbaren Zweck. Was ist die Berufung der Heiligen? Unsere Berufung, eure Berufung. Vielleicht ist es uns gar nicht so ganz klar, aber die allerwichtigste und kostbarste Berufung finden wir in 1. Petrus 2. Wenn wir das mal lesen. 1. Petrus 2, Abvers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, das ist der Herr Jesus, der Grundstein, das Fundament, von dem Paulus sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt worden ist, nämlich von Gott, und das ist Jesus Christus. Er ist das Fundament der Gemeinde, ist auch das Fundament deines ganz persönlichen Lebens. Ich hoffe es sehr. Also wenn wir zu dem Herrn Jesus gekommen sind, als diesem lebendigen Fundamentstein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich glaube, dass das die höchste Berufung jedes Christen ist, hier auf der Erde, dass wir heilige Priester Gottes sein. Anbeter Gottes, solche, die den lebendigen Gott kennen und die ihm Tag für Tag Lob, Dank, Anbetung und geistliche Opfer darbringen. Denk mal drüber nach. Das ist unsere höchste Berufung. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum Gott uns auf der Erde gelassen hat, weil er möchte, dass auf dieser sündenzerfressenen, finsteren, gottfeindlichen Erde Menschen sind, die den wahren Gott erkennen, die dem wahren Gott ständig unablässig Lob und Dank Opfer darbringen. Der Opferdienst in der Stiftshütte durfte eigentlich nie aufhören. Ja? Der war beständig. Morgens und abends ein Lamm. Immer wieder Räucheropfer. Ja? Es musste beständig sein, weil der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, angebetet werden will von Menschen, erlösten Menschen, die ihn erkannt haben. Das ist die höchste Berufung, die wir haben. Zurüstung der Heiligen heißt, ein Bibellehrer, ein Verkündiger, ein Gemeindeleiter ist ein Diener, der den ganz normalen Geschwistern, diesen Heiligen, diesen Priestern hilft, ihren Priesterdienst gut und gottgemäß auszuführen. Der sie ermutigt, der ihnen das Wort Gottes vorhält, damit sie ihre Berufung tiefer erkennen, den Herrn mehr kennenlernen und lieben lernen, der sie ermuntert, und das ist die andere Seite des Priesterdienstes, ein Zeugnis zu sein. Das lesen wir auch noch, das steht im Vers 9, im selben Wort, 1. Petrus 2, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, das sind wir Gläubige, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Fällt euch übrigens auf, dass Petrus genau die gleiche Sprache spricht wie Paulus? Ja? Er redet von denselben Dingen, von dem Tempel, ja? Vom Licht und der Finsternis. Er hat dasselbe erfahren. Es war wunderbar, wie die Zeugen des Neuen Testaments zusammenstimmen. Ja, also dieses königliche Priestertum ist berufen, den Menschen, die ohne Gott sind, zu zeigen, wie herrlich, wie wunderbar, wie liebevoll und gnädig unser Gott ist. Das sollen wir bezeugen. Das sind unsere beiden Aufgaben. Der Dienst für Gott selbst, die Verehrung Gottes. Und es kann jeder Christ ohne Kirche, ohne Weihrauch, ohne Altar und Orgel ganz persönlich im stillen Kämmerlein machen. Ja, Gott anbeten. Ihm jeden Morgen neu danken für Golgatha, für das Blut des Lammes, für die Vergebung, für den Segen, für den Frieden, den wir haben. Wir haben so viel Grund zu danken, ihr Lieben. Ja, das ist unsere Berufung. Gott Ehre zu bringen, Gott zu loben mit unseren Lippen und mit unserem Herzen. Und für diesen Dienst sollen die Heiligen Priester zugerüstet werden von den Dienern. Und das sind eigentlich nur die Hilfsangestellten, ja, die helfen sollen, dass der Priesterdienst richtig geschehen kann. Ja. So sieht die Bibel die echten Diener Gottes. Nicht als Amtsvorgesetzte, die Regierungsbefugnis haben über das Kirchenvolk, ja, sondern als Diener, die den lebendigen Priestern helfen sollen, Gott mehr zu erkennen und ihm richtig zu dienen. Und so sollten wir auch unser Leben sehen, als einen priesterlichen Dienst für den Herrn Jesus und für den lebendigen Gott. Ja, und als ein lebendiges Zeugnis für unsere Umgebung. Ja, Paulus sieht diese Gemeinde Gottes mit den Augen Gottes. Er hat eine Sicht, die für die Menschen irgendwie, für die außenstehenden Menschen seltsam erscheint, ja, und die doch ganz wahrhaftig und wirklich ist. Er sieht, wie diese Gemeinde als ein Leib wachsen muss, wie sie erbaut werden muss. Wisst ihr, das ist, da kommen wir gleich drauf. Es ist ja so, als Gläubiger weiß man ja nicht gleich alles vom christlichen Glauben. Man kennt den Herrn noch nicht wirklich so, sondern man fängt an als ein Baby. Als ein ganz kleines Kind, das noch ganz wenig weiß. Ja, so wird man wiedergeboren. Man erkennt den Herrn, man bekennt seine Schuld, man bekehrt sich und dann fängt ein neues Leben an und erstmal versteht man noch ganz wenig. Ja? Wenn man das erste Mal die Bibel liest, dann sind einem viele Dinge noch ziemlich unklar und unbekannt. Ich kann euch nur Mut machen, trotzdem weiterzumachen. Ich habe sie inzwischen sicher schon einige Male gelesen und immer noch gibt es manches, was schwer zu verstehen ist, was ich noch nicht so verstehen darf, aber es wird jedes Mal mehr und wir dürfen wachsen im Glauben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass es ein gesundes Wachstum gibt. Es gibt vielleicht manche, die haben sich bekehrt, die haben einen Anfang mit dem Herrn Jesus gemacht und dann sind sie irgendwo stecken geblieben. Sie wachsen nicht weiter. Es geht ein Jahr ins Land und noch eins und noch eins und nach 10 Jahren muss man sagen, der ist eigentlich immer noch auf dem gleichen Stand wie vor 10 Jahren. Nicht gewachsen. Wie ist denn das, wenn wir das bei einem kleinen Kind feststellen würden, das 3 Jahre alt ist, mit 13 ist es immer noch so klein wie mit 3 und kann nicht mehr. Dann sagen wir, das Kind ist behindert, das ist krank. Wir haben viele kranke Kinder Gottes in den Reihen der Gemeinde. Menschen, die einen Anfang mit Christus gemacht haben, die wiedergeboren wurden zum ewigen Leben, und dann bleiben sie irgendwo stecken. Und schaut, Paulus sagt, ihr sollt wachsen, ihr sollt reifen. Gott hat ein Ziel für euer Leben. Das Ziel ist nicht als Baby die ganze Zeit weiter Baby zu bleiben. Was ist das Ziel? Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Hier beschreibt Paulus eine Not, eine Krankheit in der Gemeinde im Leib des Christus, nämlich zurückgeblieben sein im geistlichen Wachstum. Und er zeigt, Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Wenn du Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann sollst du vom Säugling zum Jüngling heranwachsen und dann zum Vater, zum erwachsenen Mann. Ich habe da schon ein Bild mit hineingenommen aus dem ersten Johannesbrief, da sage ich vielleicht gleich was dazu. Da sagt der Apostel Johannes, es gibt Kindlein, kleine Kinder im Glauben, es gibt Jünglinge, junge Männer im Glauben und es gibt Väter. Und Väter sind genau die erwachsenen Männer, die ausgereiften Männer, die fruchtbar sein können, die Verantwortung tragen können, die wissen, wo es lang geht im Glaubensleben. Ein kleines Kind weiß noch nicht, wo es lang geht. Ne? Unsere dreijährige jüngste Tochter, ja, die müssen wir eigentlich überall hinführen, außer ums Haus rum, da kann sie schon selber laufen. Ja, sonst verläuft sie sich, sie weiß doch noch nicht, wo es hingeht. Aber wenn man älter geworden ist, dann muss man wissen, wo es hingeht im Glaubenleben. Dann muss man selber die Bibel lesen, so wie wir unsere Stadtpläne lesen und wissen, aha, jetzt muss ich links abbiegen und dann rechts und da vorne kommt mein Ziel. So zeigt uns die Bibel auch Ziele für unser Leben. Und wir sollten in der Lage sein, wenn wir geistlich gewachsen sind als Christen, ein Stück eigenständig, ohne ständige Stupse und Führungen von anderen, dieses Lebensziel zu erreichen. Und das möchte Paulus da ausdrücken, dass wir zur vollkommenen Mannesreife kommen. Wie geht es? Das geht nicht dadurch, dass ich eine Bibelschule besuche oder möglichst viel Bibelwissen anstaple. Ja, das alleine hilft mir da gar nicht weiter. Sondern Paulus zeigt hier, das, was uns reif macht, ist eigentlich die ganz lebendige, zutiefst von Herzen kommende Erkenntnis des Sohnes Gottes. Indem wir den Herrn Jesus Christus, seine Gnade und Liebe und seine Ratschlüsse immer mehr erkennen, dadurch reifen wir, dadurch wachsen wir im Glauben. Und das bedeutet auch, ich muss Schritte in der Nachfolge tun. Wisst ihr, das Lernen im Christentum ist kein intellektuelles Lernen, kein bloßes Kopfwissen ansammeln, sondern das Lernen im Christentum ist tatsächlich Jüngerschaft, so wie es die Bibel auch sagt, nämlich, dass ich dem Meister, dem Herrn folge, gehorche, dass ich das tue, was er mir sagt und dann sammle ich Erfahrungen, dann lerne ich dazu und mit jedem Gehorsamsschritt wächst auch meine Einsicht in das Wort Gottes. Wenn du die Bibel studierst und dem Wort Gottes nicht gehorchen willst, dann bist du auf einem ganz gefährlichen Weg. Ja, das ist äußerst ungesund. Gott will kein Kopfwissen, sondern er will Glaubensgehorsam. So sagt es einmal Paulus im Römerbrief, am Anfang und am Ende vom Römerbrief. Steht, das Ziel Gottes ist, dass wir dem Wort Gottes glauben und dass wir das Wort Gottes auch gehorsam in unserem Leben umsetzen. Und in dem Maß, wie ich gehorche und glaube und gehorche, wachse ich geistig. Ja, da gibt es Hindernisse. Schaut, und das ist die Not. Da ist jemand zum Beispiel ein Stück, hat einen Anfang mit dem Herrn Jesus gemacht. Und dann nimmt er zum Beispiel Anstoß an Menschen. Irgendein Christ benimmt sich falsch ihm gegenüber. Und dann sagt er, was, wenn das möglich ist, dass jemand sich so verhält, dann will ich von dem ganzen Christentum nichts mehr wissen. Zack, weg ist er aus der Gemeinde. Andere nehmen Anstoß an Gott. Sie haben vielleicht gedacht, wenn sie Christen werden, dann wird alles viel besser und alle Probleme lösen sich. Und schaut, ihr Lieben, Gott kann das tun. Es gibt so viele Christen, die in großen Nöten waren in ihrem Sündenleben und bezeugen können, der Herr hat Wunder getan. Er hat unsere Nöte wunderbar weggenommen und verwandelt. Aber Gott schickt auch Nöte, weil wir lernen müssen, weil wir in der Schule sind. Und wenn wir dann sagen, ja, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt mit dem Christentum. Jetzt bin ich Christ geworden und jetzt kriege ich Schwierigkeiten deswegen. dann müssen wir die Bibel noch einmal genauer lesen. Der Herr Jesus hat uns keinen Erfolgstrip versprochen, keinen leichten Spaziergang. In der Bibel steht, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Wir müssen. Es gibt Nöte, es gibt Schwierigkeiten, gerade weil wir Christen sind. Es gibt Krankheiten, es gibt die Dinge, dass Gott unseren Lebensweg verbaut und sagt, hier geht's nicht weiter, obwohl wir etwas unbedingt gewollt haben. Was machen wir denn dann? Lehnen wir uns auf? Ziehen wir uns enttäuscht zurück? Es gibt manche Christen, die reagieren so. Und schaut, entweder das, es kann auch eine Sünde sein, da hat sich ein Gläubiger zu einer ernsten Sünde verleiten lassen und nun versteckt er sie, anstatt sie zu bekennen und zu bereinigen. Habe ich jetzt erst vor kurzem wieder mitbekommen. Ja? Da hat jemand Sünde getan und hat es verschwiegen und hat den Frommen weitergespielt. Und es ist immer schlimmer geworden und dann ist derjenige plötzlich psychisch krank geworden, hat totale Depression, kann nichts mehr richtig anfangen. Und dann irgendwann kam die Sache raus. Ja? Also wenn wir mit dem Herrn Jesus gehen wollen, dann bedeutet es, dass wir wirklich ihm folgen und dass wir wachsen und dass wir im Licht leben, dass wir auch die Sünde wirklich bekennen und ablegen. Dann schenkt Gott weiteres Wachstum. Ja? Das ist eigentlich Gottes Weg zur geistlichen Reife. Und da gehört dazu, dass wir die Lektionen des Leidens, der Schwierigkeiten nicht scheuen, ihnen nicht aus dem Weg gehen, sondern dass wir sie in Ergebenheit in den Willen Gottes durchstehen. Zur geistlichen Reife gehört auch Ausharren. Das ist interessant, es gibt so ein Wort, das heißt standhaftes Ausharren. In anderen Übersetzungen wird es mit Geduld übersetzt und eigentlich bedeutet es drunter bleiben unter der Last, bis Gott sie wegnimmt. Das ist zum Beispiel was ganz Wichtiges für geistliche Reife. Viele Leute werden ungeduldig, wenn es zu lang geht, und steigen aus und rennen aus der Schule Gottes weg. Aus der Leidensschule, aus der Zubereitungsschule. Und dann geht es nicht weiter, sondern geht es manchmal sogar zurück im Glauben. Und deswegen, Paulus will hier, dass wir wirklich weiter wachsen, dass wir zur vollkommenen Mannesreife kommen. Das bedeutet nicht, dass wir schon perfekt wären, sondern es bedeutet einfach, dass wir stabile Christen sind, die den Herrn Jesus erkannt haben, die gegründet sind in der Gnade, die Heilsgewissheit haben, die wissen, ich bin ein Kind Gottes, mir sind die Sünden vergeben und nicht ständig in Zweifeln leben müssen. Christen, die auch Schwierigkeiten ertragen können, die besonnen und geistlich reagieren, wenn es mal hart auf hart geht. Das braucht die Gemeinde. Das braucht Gott und dahin will Gott jeden einzelnen Gläubigen bringen. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Das sind solche kleinen Kinder, auf die man ständig aufpassen muss, denen man ständig sagen muss, wo es lang geht. Ja, das sind Unmündige. Ja? Und aus dem Stadium sollte man nach 2, 3, 4 Jahren Glaubensleben irgendwo draußen sein. Eigentlich. Ja? Wenn es nicht so ist, dann dürfen wir uns demütigen und dürfen sagen, Herr, lass mich geistlich wachsen. Lass mich auch die Dinge in Ordnung bringen, die mein geistliches Wachstum hemmen. Zeige mir, warum geht's bei mir nicht weiter? Wo ist bei mir der Ungehorsam? Wo bin ich dir aus der Schule gelaufen? So dürfen wir zu unserem gnädigen Gott bitten. Auch wenn wir da Dinge versäumt haben. Ich habe auch so einen Umweg hinter mir. 4,5 Jahre charismatisches Schwärmertum, ja, da bin ich kein bisschen geistlich gewachsen, im Gegenteil, ich bin zurückgegangen und ich durfte mich drunter beugen und durfte sagen, Herr, vergib mir, ich bin falsch gelaufen, ich habe Jahre meines Lebens vertan. Und der Herr war so barmherzig, er hat vergeben und er hat auch Nachreifung geschenkt, ja, das gibt es dann auch, ja, dass wir wachsen dürfen, dort wo wir unser Wachstumshindernis im Leben erkennen und bekennen und es ablegen, dann kann Gott auch schenken, dass das Wachstum rascher nachgeholt wird als natürlicherweise. Ja, das ist die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit des Herrn. Aber wir müssen es auch erkennen. Herr, ich bin noch ein Unmündiger.
Herr, ich bin stecken geblieben. Bei mir ist die und die Sünde, die und die Rebellion, der Punkt in meinem Leben, der wunde Punkt, warum es in der Beziehung zu dir nicht mehr weitergeht. Bekenne ihn vor Gott. Bekenne deine Schuld, dein Versagen vor Gott und er wird sich erbarmen und er wird weiterführen. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir wachsen können. Ich bin so dankbar, dass ich inzwischen über 50 sein darf. Glaubt ihr, ich wollte noch mal 20 sein? Ich glaube, als Christ braucht man das nicht. Ja? Weltliche Menschen sagen, mal, oh, wenn ich bloß noch mal 16 wäre. Ja? Ja, liebe Zeit, bloß nicht. Ja? Ich bin doch so dankbar für alles, was ich lernen durfte, wo ich reifen durfte. Das ist doch etwas Schönes, zu reifen. Und im Geistlichen erst recht, weil es bedeutet, dass wir des Herrn Jesus immer froher werden, dass wir immer mehr, dass unser Herr uns immer größer wird und dass wir auch mehr Frucht bringen dürfen für den Herrn. Das ist doch etwas Schönes. Ja? Wenn man sich mit geistlichen Kinderspielen beschäftigt, im Alter von einem Jahr, ist das recht und nett, aber im Alter von 20 Jahren sollte man andere Dinge tun im Weinberg des Herrn. Da gibt es nämlich Arbeit. Nicht zu wenig. Und es gibt wenige Arbeiter, die wirklich dienen, die wirklich den Willen Gottes verstehen und tun. Und dahin möchte uns eigentlich Gott in seiner Schule bringen, dass wir alle miteinander, nicht irgendwie der angestellte Prediger und der Herr Pfarrer und der Oberkirchenrat, sondern jeder einzelne Gläubige ist ein Arbeiter im Weinberg des Herrn. Jeder ist berufen, an der Erbauung der Gemeinde teilzuhaben. Aber da gibt es welche, die drehen sich um sich selbst. Das ist nämlich auch so eine Krankheit beim Unmündigsein, ja? Ich, ich bin nicht genügend berücksichtigt worden. Meine Meinung hat man bei der letzten Beratung nicht gehört. Überhaupt, alles läuft nicht nach meinem Kopf. Ja? Das sagt der Unmündige, der fleischliche Christ. Ja? Und das macht die Gemeinde kaputt. Ja, wenn man da 10, 12 auf dem Haufen hat, ja, dann geht es nicht mehr weiter. Ja? Dann geht es ganz rasch schief. Ja? Aber wir brauchen Gläubige, die Selbstverleugnung gelernt haben. Die gelernt haben, dass der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wahre geistliche Reifung ist nur dort möglich, wo unser fleischliches Eigenleben, unser eigensinniges, egoistisches Selbstleben in den Tod kommt. In den Tod kommt. Dort gehört es hin. Paulus sagt, ein Wort, das mich immer wieder beschäftigt, Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Paradox, ne? Das versteht man gar nicht. Paulus war ja lebendig, oder? Der hat ja den Brief geschrieben, den Galaterbrief. Aber der alte Paulus, und das war auch ein Brocken, ein Kaliber, ne? Das finden wir in der Apostelgeschichte, der war tot. Gestorben. Wann? Bei der Bekehrung. Bei der Bekehrung. Wenn wir gläubig werden, dann bedeutet es eigentlich geistlicherweise, Römer 6 müssten wir hier mal dazu ziehen, das können wir nicht in aller Ausführlichkeit tun, dann bedeutet es, dass ich mein Eigenleben in den Tod Jesu Christi gegeben habe. Der Herr Jesus Christus ist nämlich auch für meine und deine eigenwilligen, Lebenssünden gestorben. Die sind mit am Kreuz gewesen. Und deswegen kann Paulus mit vollem Recht sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Christus ist auch für meine Sünden, für mein fleischliches Eigenleben gestorben. Und jetzt, da ich gläubig bin, ist dieses Eigenleben im Tode. Nur das Problem ist, wir können es wieder zum Leben erwecken, wenn wir wollen. Ja? Entweder glaube ich das und gebe mein Eigenleben auch bewusst in den Tod, immer wieder in Situationen, wo es sich melden will. Oder wir leben noch als solche, die gar nicht wirklich mit Christus gekreuzigt sind. Da ist noch unsere alte Adamsnatur sichtbar in unserem ganzen Leben und unserem Umgang. Und dann sind wir ungenießbar für die Menschen und unbrauchbar für Christus. Das ist die Not. Der Weg ist ganz einfach. Gehorsam und Glaube. Es geht nicht darum, dass wir unser Eigenleben selber töten. Wir können es gar nicht. Ja? Du kannst dein Fleisch nicht umbringen, dein Eigenleben. Ja? Sondern Christus hat es bereits getan. Wir müssen es nur glauben. Römer 6, Vers 11. Haltet euch dafür, rechnet bewusst damit, dass ihr für die Sünde gestorben seid und für Gott lebt. Ja? Christus gibt euch die Kraft dazu, wenn ihr glaubt, wenn ihr gehorcht, wenn ihr diesen Kreuzesweg geht. Und dazu möchte ich Mut machen. Ja? Menschen, die Gott gebrauchen kann, die lebendige Werkzeuge Gottes sind bei dem Werk der Erbauung der Gemeinde, müssen Menschen sein, die ihr eigen Leben verloren haben in den Tod Christi. Die wissen, was es heißt, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ja? Das ist ganz kurz das Geheimnis auch der geistlichen Fruchtbarkeit, dass Gott uns gebrauchen kann, die Gemeinde Gottes aufzuerbauen. Nun, ich möchte weiterlesen. Was ist das Ziel bei unserem geistlichen Wachstum? Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also geistliches Wachstum heißt nicht, dass wir unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten vervollkommnen, so einen Rhetorikkurs nehmen und sagen, jetzt kann ich perfekt predigen. Ja, das hat nichts mit geistlichem Wachstum zu tun. Sondern geistliches Wachstum bedeutet, Christus näher zu kommen, den Herrn Jesus mehr zu erkennen, mehr zu lieben, mit ihm tiefe Erfahrungen gemacht zu haben, auch des Leidens und auch in sein Bild umgestaltet zu werden. Das ist nämlich Gottes Ziel mit unserem Leben. Ich denke, ihr kennt Römer 8, diese Aussage, was Gottes Ziel für unser Leben ist, als gläubige Christen. Das ist interessant, ich lese mal von Vers 28, den kennt fast jeder, der Vers 29 ist nicht so ganz bekannt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das ist einer der Gründe, warum wir Leiden brauchen. Weil wir eine eigensüchtige, dickköpfige, menschliche Natur haben. Und weil die Liebe und die Demut und die Heiligkeit Jesu Christi zu dieser Natur nicht passt. Und dann müssen wir in Zerbruch, in Schwierigkeiten, wir müssen Sterbenswege gehen. Und wenn wir das willig tun, dann verlieren wir unser sündhaftes, altes Wesen mehr und mehr. Und dann gewinnt tatsächlich der Herr Christus in uns Gestalt. Das ist Gottes Ziel. Und wenn wir Gottes Züchtigungs- und Erziehungswege willig mitgehen, sagen, ja, Vater, dann kommt Gott auch zu diesem Ziel. Wenn wir aber Gott widerstreben und widerstehen und eigensinnig unsere eigenen Wege gehen wollen, dann muss Gott warten und immer wieder die gleichen Lektionen schicken. Ist euch das manchmal schon aufgefallen, dass manche Dinge in eurem geistlichen Leben immer und immer wieder kommen? Da muss man sich mal fragen, liegt es vielleicht daran, dass ich bestimmte Lektionen nicht angenommen habe? Dass ich Gott aus der Schule gelaufen bin? Ja, wir sollen also Christus näher kommen, mehr hineinwachsen in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus, könnte man auch sagen. Und dann ist die Rede von dem lebendigen Wirken des Leibes. Vers 16, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist göttliche Sicht von Gemeindeleben. Und es bedeutet noch einmal, jeder hat seinen Beitrag zu leisten, damit die Gemeinde des lebendigen Gottes wirklich ein Tempel ist, in dem Gott recht angebetet und verehrt wird. Da gibt es nicht den Chefpriester, der alles macht und alle anderen tun nichts und schauen bloß zu. Das ist unbiblisch, das ist einfach falsch. Ja? Hier ist die Rede von jedem Glied und es ist jeder wahre Gläubige. Jeder hat einen Dienst, jeder hat eine Aufgabe, jeder hat einen Platz in der Gemeinde. Nicht jeder kann verkündigen, nicht jeder kann vorne stehen und leiten. Das ist bestimmten Brüdern gegeben, die eine Gnadengabe, einen Auftrag haben. Aber der Priesterdienst der Gemeinde besteht nicht in Verkündigung und Leitung, sondern besteht in Anbetung und Zeugnisdienst. Und das kann jeder. Das sollte auch jeder tun. Und es sollte auch jeder in diesem lebendigen Organismus der Gemeinde sich verantwortlich fühlen und beteiligen. Wie viele Gläubige gehen in die Versammlung und sagen, naja, jetzt wollen wir mal sehen, was heute wieder kommt. Wer hat wirklich gebetet, ernstlich gebetet vor der Versammlung, während der Versammlung? Herr, schenk deinem Diener dein Wort. Kommen wir mal in Epheser 6 drauf. Bittet Paulus selber darum, dass man das tut für ihn. Ja? Schenk deinem Diener dein Wort, dass es in Kraft und Vollmacht geredet wird. Haben wir eine Erwartung an den Herrn? Oder sehen wir die Dinge bloß menschlich? Und denken, ach, der redet auch immer das Gleiche. Ja? Sind wir Zuschauer oder Mitwirker am Werk des Gemeindebaus? Nach der Bibel gibt es keine Zuschauer, sondern nur Mitwirkende. Und zwar solche, die nicht unabhängig voneinander jeder seinen Stiefel tun, sondern hier heißt es, der ganze Leib ist zusammengefügt und verbunden. Die Glieder tun einander Handreichung. Ja? Die helfen zusammen, die wirken zusammen, jeder mit seiner Gabe. Wisst ihr, das ergänzt sich eigentlich ganz wunderbar, wenn man das geistlich richtig sieht und praktiziert. Nicht jeder hat die gleiche Leistungsfähigkeit, aber jeder trägt dazu bei, dass der Leib Christi erbaut wird in Liebe. Und da möchte ich Mut machen, dass wir doch da diese Passivität aufgeben und wirklich darum beten, Herr, schenk du Wege, wie ich dir persönlich dienen kann in diesem Priesterdienst, wie ich dem Leib der Gemeinde dienen kann, auch der örtlichen Gemeinde, in die du mich gestellt hast. Und noch etwas für, vielleicht gibt es unter uns solche, die sind so Gemeindewanderer und Einzelgäner. Ja, das gibt es heute leider öfters und es gibt auch verständliche Gründe für so etwas, aber wir müssen eines sehen, geistliches Wachstum und geistliche Reifung geht nicht im Einzelgang. Ja? Ein Einspänner Christ kann nicht geistlich gesund wachsen. Ja? Das geht nur in einer biblischen Gemeinde. Es geht auch nicht in einer unbiblischen Gemeinde, wo alles menschlich und modern und nicht nach dem Wort Gottes zugeht. Das ist die andere Seite. Ja? Aber ich brauche biblische Gemeinschaft von wahren, wiedergeborenen Gläubigen. Sonst kann ich nicht wachsen. Das ist interessant, auch die Erkenntnis Christi ist im Epheserbrief etwas Gemeinschaftliches. Ja? Damit ihr mit allen Heiligen imstande seid, die Liebe des Christus zu erkennen. Das können wir gar nicht jeder einzeln. Ja? Da brauchen wir einander. Und deswegen diese Sicht Gemeinde als eine Gemeinschaft, wo wir gemeinsam zum Herrn hinwachsen, wo wir den Herrn ehren, auch Zeugnis geben für den Herrn, uns gegenseitig anspornen, den Menschen um uns herum, den Herrn Jesus groß zu machen und von ihm weiterzusagen. Das ist eigentlich der Gedanke, der uns hier entgegentritt. Ich möchte nicht mehr viel sagen. Der nächste Abschnitt, ich lese ihn einfach einmal und sage noch kurz etwas dazu, da werden wir es morgen dann noch genauer drauf kommen. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Schaut nun, sagt Paulus, wenn ihr dieses Ziel vor Augen habt, als heilige Priester zu wachsen, dann könnt ihr nicht mehr in den Sünden eures heidnischen Lebens weiterleben. Ein Christ ist jemand, der Buße getan hat von der Sünde. Ein wahrer Christ ist jemand, der vor Gott einen heiligen Entschluss gefasst hat, sich von dem Sündenleben abzukehren und wirklich dem Herrn Jesus nachzufolgen. Wenn wir Vergebung unserer Sünden empfangen haben durch das Blut Christi, können wir nicht gleichgültig in Sünde weiterleben. Und wer gleichgültig in Sünde lebt, da ist die Frage, bist du überhaupt ein echter Christ? Hast du überhaupt diese Vergebung empfangen? Oder war das nur so ein religiöses Gefühlserlebnis? so eine halbherzige Kopfentscheidung, die gar nicht vom ganzen Herzen durch das Leben gedeckt ist. Paulus jedenfalls zeigt hier, die Heiden, die sind abgestumpft. Die haben ein nichtigen Verstand. Die verstehen gar nicht, dass sie den Zorn Gottes aufhäufen, Tag für Tag mit ihrer Gesetzlosigkeit, mit ihren Sünden. Sie verstehen nicht, dass sie ihr eigenes Leben zerstören mit ihrer Sünde, mit ihrer Begierde. Ich will für mich immer mehr, kann nicht aufhören. Das ist die Sünde, die Begierde. Und es zerstört den Menschen. Und wenn wir das verstanden haben, was der Herr Jesus uns gelehrt hat, wie die Botschaft des Herrn Jesus wirklich gehört haben, dann können wir so nicht weiterleben. Dann muss sich unser Neuwerden zeigen in einem heiligen, gottgemäßen Lebenswandel. Das ist jetzt das nächste Argument, das Paulus uns zeigt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt, habt ihr auf den Herrn Jesus gehört? Habt ihr wirklich verstanden, dass er gekommen ist, um die Sünden zu vergeben und wegzunehmen, sodass wir nicht mehr in der Sünde leben? Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Wir fallen noch in Sünde, aber wir leben nicht mehr in Sünde als Christen. Wir praktizieren sie nicht mehr bewusst, sondern wenn wir von ihr überwältigt worden sind, dann fliehen wir wieder daraus. Das ist der Unterschied. Ja? Und da sagt Paulus, schaut mal her, das muss übereinstimmen. Euer Bekenntnis als heilige Priester Gottes und euer Leben muss übereinstimmen. Wenn ich dich sehe, wie du noch die Sünden der Heiden mittust, in Hurerei leben, war schon damals eine Not, ist heute auch wieder eine. Ja? Heute sagt man eheähnliche Partnerschaft dazu oder wie auch immer Freundschaft. Ja? Aber die Bibel sagt Hurerei, es ist Sünde. Das passt nicht zu deiner Berufung als Christ. Ja? Da stimmt was nicht. Wenn du wirklich innerlich neu geworden bist, kannst du so etwas gar nicht mehr auf die Dauer tun. Ja? Der Geist Gottes in deinem Inneren wird schreien, bis du aufhörst und auf die Knie gehst und umkehrst. Sonst stimmt was nicht. Das sagt Paulus. Und dann sagt er noch eine Sache, und damit will ich auch abschließen für heute. Er zeigt ihnen, was geschehen ist bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Paulus sagt hier, schau her, als du dich bekehrt hast und wiedergeboren wurdest, da ist etwas passiert. Das muss man nicht selber machen, das manche Bibelübersetzungen übersetzen es ein bisschen anders, sondern das ist eigentlich geschehen bei der Wiedergeburt. Ja? Du hast damals Christus dein Leben übergeben. Ja? Und damals wurde dein alter Mensch mit Christus gekreuzigt und gestorben. Du hast ihn abgelegt wie ein schmutziges, zerfetztes Kleid, das nicht zu einem heiligen Priester passt. Und du hast etwas Neues von Gott bekommen und angezogen, nämlich den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Schaut, und das ist das Kennzeichen eines wahren, wiedergeborenen Christen, dass er nämlich dem inneren Menschen nach das Verlangen hat, Gott zu dienen und seinen Willen zu tun. Kannst du ja mal testen für dich. Hast du dieses Verlangen? Ja? Der sündige alte Mensch hat das Verlangen, seinen eigenen Willen zu tun und dass alles ihm dienen soll. Der wiedergeborene Mensch hat das Verlangen, den Willen Gottes zu tun und Christus zu verherrlichen in seinem Leben. Das kann nur der Geist Gottes in einen Menschen reinpflanzen, ja? Das haben wir nicht von Natur aus. Ja? Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst, ob ihr echt seid. Ja? Und wenn du diese innere Verwandlung erlebt hast, sagt Paulus, dann kannst du doch nicht so weiterleben. Ja? Dann kannst du nicht wie ein sündiger Heide leben, der Gott nicht kennt. Du weißt doch darum, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Ja? Und derjenige, der das noch nicht erfahren hat, der weiß, darf wissen, Gott schenkt Umkehr und Vergebung. Das, was vielleicht vielen fehlt, ist eine ganz klare und entschiedene Lebensübergabe und Unterwerfung unter die Herrschaft Christi. Es fehlt oft, es wird manchmal auch nicht so klar gesagt, dass das eigentlich zur einer Bekehrung dazugehört. Ja? Früher habe ich als sündiger Mensch meinen Eigenwillen gegen Gott rebellisch und frech und frevlerisch aufgerichtet. Gegen den allmächtigen Gott. Gott hätte mir mit einer Entscheidung meinen Lebensatem wegnehmen können, fällst du tot um. Wir haben vor 2 Wochen meinen Schwager beerdigt, 57 Jahre alt, ein paar Jahre älter als ich, einen Spötter, der das Evangelium abgelehnt hat. Der ist nach Hause gekommen, hat sich ein Glas Bier geholt und ist beim Biertrinken plötzlich tot umgefallen. Aus! Gott hat die Zeit ablaufen lassen. Keine Chance. Ja. Das hat mich auch betroffen gemacht. So schnell kann das gehen. Ja. Also, wir waren Rebellen. Wir haben unseren eigenen Stiefel gelebt und wollten selber uns zu unserer Begierde, zu unserer Lustbefriedigung leben. Und das ist etwas, das darf ich bekennen. Ich darf mich der Herrschaft des Herrn Jesus unterwerfen und sein Sühnopfer im Glauben für mich annehmen. Diese beiden Dinge, denke ich, gehören zu einer echten Bekehrung dazu. Dass man erkennt, ich bin ein Sünder vor Gott. Dass man die Herrschaft über sein Leben bewusst abgibt an den Herrn, dem sie eigentlich auch gehört. Und dass man sein Sühnopfer am Kreuz bewusst für sich annimmt. Und dann schenkt Gott seinen Geist und damit auch erst die innere Kraft, als Christ zu leben. Es gibt manche Christen, die wollen christlich leben und die ächzen unter den Forderungen des Gesetzes. Sie wollen die Gebote Gottes halten und merken, es langt nicht, ich schaff's nicht, ich komme immer wieder an meine Grenzen. Und oftmals liegt es daran, dass sie vielleicht noch gar nicht wirklich zur Wiedergeburt durchgedrungen sind, dass sie diese Botschaft des Heils noch nicht tief genug verstanden haben und darauf geantwortet haben. Manchmal liegt es auch an einem Mangel an Verständnis und Belehrung, ja. Paulus zeigt hier ja, schau her, du musst nicht selber deinen alten Menschen töten. Christus hat es bereits getan. Du musst es nur im Glauben annehmen und damit rechnen. Dann kannst du frei werden von der Macht der Sünde und kannst die Sünde überwinden und kannst ein Leben führen, das den Herrn Jesus ehrt. Und das ist auch ein Leben, durch das die Gemeinde des Herrn Jesus Christus erbaut und gestärkt wird. Und das ist Gottes Ziel für uns. Ja. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit lange genug beansprucht. Wir sind für heute am Ende angekommen. Ich möchte am Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken. Dein Wort ist so gewaltig und groß und so vielgestaltig. Du hast uns heute etwas gezeigt von deinen Ratschlüssen und Gedanken, mit uns, die wir gläubige Christen sein dürfen, mit deiner Gemeinde. Herr, und wir brauchen auch dieses Gebet, wie es der Apostel Paulus gebetet hat, dass du durch deinen Geist uns auch innerlich aufwächst und stärkst, unser Herz öffnest für diese tiefen Gedanken, Herr. Wir leben oft so sehr auf der Erde, im Irdischen, im Diesseitigen und verstehen diese himmlischen Dinge nicht, obwohl sie Realitäten sind für jeden Christen, der wiedergeboren ist, Herr. Bitte schenk uns doch, dass wir das tiefer verstehen, dass wir deine Ziele mit uns persönlich auch mehr verstehen. Du willst uns zur Reifung führen, du willst uns dahin führen, dass wir Frucht bringen für dich, dass wir leidensbereite, tragfähige, glaubensgefestigte Jünger werden, die du gebrauchen kannst, die du auch einsetzen kannst bei der Erbauung deiner Gemeinde. Bitte schenke doch, dass jeder einzelne von uns wirklich auch erkennt, wo er da steht, wo auch vielleicht Hindernisse für sein geistliches Wachstum, für seinen Dienst sind. Herr, und wenn da solche sind, die dich noch nicht angenommen haben, die dich noch nicht erkannt haben, dann kannst du doch schenken, dass auch solche Menschen sich bekehren, dass sie sich dir völlig übergeben und wirklich auch erfahren, dass du ihr Innerstes neu machst durch die Geburt aus dem Geist. Herr, da bitten wir dich von Herzen darum. Wir bitten dich, dass du dein Wort an uns bewahrst und weiterwirken lässt, dass du uns Gnade schenkst, es tiefer zu verstehen und auch auszuleben, damit du mit uns zu deinem Ziel kommst und damit dein Name geehrt wird in der Gemeinde. Wir danken dir und wollen uns dir auch für den Rest des Abends ganz anbefehlen. Amen.